Nun lese ich uns die Verse 9 bis 13 aus dem 2. Timotheusbrief, Kapitel 4, unter der Überschrift Treue Diener Gottes bis zum Ende. Befleißige dich, dass du bald zu mir kommst. Denn Demas hat mich verlassen und diese Welt lieb gewonnen und ist gern Thessalonich gezogen. Crescens nach Galatien, Titus nach Dalmatien. Lukas ist allein bei mir. Markus nimmt zu dir und bringe ihn mit dir, denn er ist mir nützlich zum Dienst. Tychikus habe ich gen Ephesus gesandt. Den Mantel, den ich zu Troas ließ bei Karpus, bringe mit, wenn du kommst. Und die Bücher, sonderlich die Pergamente. Wenn wir diesen kurzen Abschnitt lesen, könnten wir denken, na ja, das sind ja nun einige Hinweise für Glaubensbrüder, kurz gefasst, die können wir gut überspringen. Haben die uns etwas zu sagen? Ja, sie haben uns etwas zu sagen, denn mit den Namen dieser und mit den Brüdern selbst in ihrem Dienst hängt Wichtiges zusammen. Was ein Spiegelbild sein soll für lebendige Gemeinde zu jeder Zeit. Gaben und Fähigkeiten, die unter ihnen ausgebreitet sein sollen und Wege, die nicht gegangen werden sollen. In diesem letzten Brief, wir gehen davon aus, so wie viele Ausleger das ja darstellen, letzter Brief des Apostel Paulus aus dem Gefängnis in Rom, zeigt er noch einmal die Gaben und die Treue der Mitarbeiter auf. Die unterschiedlichen Gaben, die sie haben und eben auch ihre Treue, jedenfalls der genannten Namen zum größten Teil. Ein Name kommt drin vor, der ist gar nicht so mit Treue verbunden. Aber die anderen haben Gaben, die sie in Treue verwalteten und darauf eingingen. Sie waren Mitstreiter am Evangelium, das der Apostel Paulus unter die Heiden bringen durfte. Es sind solche, wie das Gesamtthema des Briefes lautet, die festhielten an der Wahrheit. Ist ja gar nicht mehr so leicht, festzuhalten an der Wahrheit. Und als wir jetzt gerade den Geschwistern Lielke Segensworte sagten, gratulierten, dachte ich auch so dabei, das ist ja gar nicht leicht heute mehr, 45 Jahre verheiratet zu sein. Das sind ja Außenseiter, die passen überhaupt nicht mehr in die Welt. Was sind denn das für verschrobene Leute, würden andere sagen. Wie kann man das aushalten, 45 Jahre miteinander? Ja, also 2 Jahre ist ja schon lange. 1 Jahr, das ist gang und gäbe. Und wenn es geht, noch kürzer. Die Politiker machen uns das ja vor. Wir lesen das ja in den Nachrichten, wie der SPD-Chef sich jetzt ja eine sehr, 40 Jahre jüngere Frau genommen hat. Ja. Und seine erste Frau, die macht sich schon Gedanken darüber, ja, wie sowas zugeht und was sie eigentlich in 33 Jahren für ihn bedeutet hat und seine Töchter. Ja, das ist ja gang und gäbe. Die Politiker sagen, das ist nicht normal, dass ihr 45 Jahre verheiratet seid. Macht es so wie wir. Das ist richtig. Ja, und da ist jemand, der an der Wahrheit festhält, der ist schon was Besonderes. Über den denkt man ein wenig nach. Und schaut tiefer hinein, warum lohnt es sich eigentlich, an der Wahrheit festzuhalten? Paulus hebt diese Namen hervor und zeigt auf, wo die Einzelnen hingesandt worden sind, welche Aufgabe sie zu versehen hatten. Doch zeigt er auch darin an, in diesem Brief, dass es solche gibt, die nicht ganz bei der Wahrheit bleiben. Diese Wahrheit, die in Jesus Christus geoffenbart worden ist und somit auch keine geistliche Frucht bringen können. Wer nicht an der Wahrheit bleibt, kann auch keine Frucht bringen. Denn der Herr Jesus sagte ganz deutlich, ohne mich könnt ihr nichts tun. Die Namen, also der Mitarbeiter des Apostels, zeigen ihre Gesinnung auf, die Gaben, die ihnen zuteil geworden ist und das Ziel der gesamten Missionsarbeit, die ja versehen werden soll in der Nachfolge Jesu. In allen soll und muss Gott in Christus der Inhalt des missionarischen Handelns sein. Missionarisches Handeln darf nie Selbstzweck sein, sondern immer das Ziel der Ehre Gottes in sich bergen. Der einzelne Gläubige und die örtliche Gemeinde sind dazu aufgerufen. Fangen wir mit dem ersten an, an den ja der Brief geschrieben ist, nämlich Timotheus, der Paulus noch einmal besuchen sollte in Rom. Befleißige dich, dass du bald zu mir kommst, schreibt er hier in dem Brief. Er sollte kommen und sollte nochmal die Gemeinschaft mit seinem geistlichen Ziehvater erleben und den Auftrag verspüren, hinzugehen, Frucht zu bringen, die dort bleibt, Gemeinden zu gründen und alles zur Ehre Gottes zu tun. Das war ja das hohe Anliegen des Apostel Paulus, dass er auch seinen geistlichen Schülern, seiner den gläubig gewordenen Gemeinden mitgab. Lebt zur Ehre Gottes. Auch Petrus hat das so geschrieben. Alles, was Kinder Gottes tun, soll der Ehre des Herrn dienen. Wie es auch in Römer 14, Vers 8 zum Beispiel heißt, leben wir, dann leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum wir leben oder wir sterben, so sind wir des Herrn. Also hier ist die Betonung immer auf Herr. Wir leben nicht für uns, sondern wir leben dem Herrn. Sterben wir, dann sterben wir für den Herrn. Sei es hier in Verfolgung oder durch die Ablegung des Leibes und aufgenommen werden in die Ewigkeit. Wo wir uns auch befinden, was wir da auch tun, wir tun es um Jesu Willen. Allerdings lesen wir einen Namen hier, bei dem war das ganz anders. Das ist der Demas. Er suchte nicht mehr die Ehre Gottes, sondern er suchte seine Selbstverwirklichung. Paulus schreibt hier, Demas hat mich verlassen. Er hat diese Welt lieb gewonnen und ist gen Thessalonik gezogen. Demas sah wieder nach dem irdischen Leben, nach den guten Möglichkeiten, die sich hier bieten in der Welt, für eine kurze Zeit glücklich und sorglos zu sein. Wir kennen ja solche Aussprüche auch von den Menschen, die ihre Hoffnung vielleicht auf großen Gewinn setzen. Ich möchte mal 6 richtige im Lotto haben. Was drücken sie dabei aus? Sie drücken Hoffnungen aus, für eine kurze Zeit hier sorgenfrei und glücklich zu sein. Das hat Demas auch getan. Der hat gesucht wieder in der Welt, wo er glücklich wurde. Dabei war er ein Christ. Er folgte ja zunächst Paulus nach. Aber er wandte sich wieder zu den Gegebenheiten dieser Welt. Er ging zurück nach Thessalonich, da wo Paulus während der 2. Missionsreise die dortige Gemeinde gründen durfte, wie wir es in Apostelgeschichte 17, 1 bis 9 lesen. Der Name Demas deutet ja darauf hin, auf das, was er tat. Es lautet übersetzt Volksvorstand, das heißt unter dem Volk, Demokratie, Selbstherrschaft und so weiter hängt damit zusammen. Und auch die andere Wurzel, denn er kam ja auch mit diesen Göttern, der heidnischen Göttern in Berührung, die Wurzel aus der Göttin Demeter, nicht? Das kennen wir ja heute auch in der Medizin, nicht? Demeter, ja, oder auch manche Esswaren, die unter diesem Begriff laufen, Demeter. Das ist nämlich die Göttin, die verehrt worden ist, die Ernährerin der Menschen, Mutter der Erde, Göttin der Pflanzenwelt und des Korns und so weiter. Demas wandte sich wieder zu diesem Irdischen hin, zu diesem Feld, von dem der Satan sagt, das ist mir übergeben und ich gebe es, wem ich will. Also welche Vollmachten stecken hier noch in der Dämonenwelt, die mit der Materie hantieren können und sogar versuchen, die Christen zu bestechen. Ich sage das mal so, das verstehen wir vielleicht besser. Der Teufel will die Christen bestechen, mit der Materie. indem er ihnen diese Materie anbietet, so wie er es dem Herrn Jesus angeboten hat. Ich gebe dir die ganzen Reiche und die Schätze dieser Welt. Du musst nur niederfallen und mich anbeten. Kannst du alles haben. Kein Problem. Willst du es heute noch oder morgen erst? Du brauchst nur Ja zu mir sagen. Zu dem Fürsten dieser Welt. Ja, zu der Göttin Demeter. Genau nach seinem Namen handelte Demas und er fiel zurück in die Hoffnung auf sichtbare Dinge. Er hat die Welt lieb gewonnen und wie schreibt der Apostel Johannes in seinem ersten Brief, wie geht das mit der Weltliebe zu? Wo ist das Ende der Weltliebe? Im zweiten Kapitel schreibt er dort und mahnt die Gläubigen, bitte habt nicht lieb die Welt. Habt sie nicht lieb. Habt auch nicht lieb, was in der Welt ist. Und dann zählt er hier auf, was da drin sein kann in der Welt. Fleischeslust, Augenlust, hoffärtiges Leben. Habt das nicht lieb. Das ist nicht vom Vater im Himmel. Das ist von der Welt. Und dann sagt er weiter, die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Also Demas hat die Welt wieder lieb gewonnen. Und mit der Welt und der Lust der Welt geht man dann zugrunde. An die Korinther schrieb Paulus, dass Kinder Gottes sich nicht bestimmend abhängig machen sollen und abhängig machen brauchen von den sichtbaren zeitlichen Dingen. 2. Korinther 4, Vers 18. Da führt er aus und sagt, wir sind nicht diejenigen, die auf das Sichtbare schauen, sondern auf das Unsichtbare. Uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare, wird ja die Herrlichkeit zuteil. Denn was sichtbar ist, das ist doch nur zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Also wir merken hier das Spannungsfeld. Und wenn Paulus sagt, Demas hat die Welt wieder lieb gewonnen, dann sieht er das vor seinem geistlichen Auge, was hier passiert ist. Dass er wieder abgestellt hat auf das Sichtbare. Und Gemeinde Jesu kann gefährdet sein. Wieder mit den sichtbaren Dingen mehr zu arbeiten und zu spekulieren und sich darauf zu verlassen, als auf den unsichtbaren Gott. Und die unsichtbaren Dinge, die uns bereitet sind im Himmel, wie es auch im Epheserbrief steht und auch Petrus schreibt, dass wir Güter des Himmels zur Verfügung gestellt bekommen haben, mit denen wir leben und handeln sollen. Und darum sagt der Herr Jesus ja so einseitig und stellt den Jüngern nach 3 Jahren Nachfolge diese Frage, habt ihr jemals Mangel gelitten, seitdem ihr mir, so wie ich es euch gesagt habe, nachgefolgt seid? Sie guckten sich sicher gegenseitig an, schüttelten den Kopf und sagten nein. Ja, wie kommt denn das? Das kommt daher, weil ihr mir gefolgt seid und habt dadurch mit mir auf das Unsichtbare geschaut. Und das ist größer als das Sichtbare. Größer als das Sichtbare. Ihr hattet also auch selbst im Sichtbaren keinen Mangel, weil ihr mir vertraut habt oder obwohl ihr mir vertraut habt. Ein treuer Diener am Evangelium muss im Dienst vor dem unsichtbaren Gott bleiben. Nie im Dienst vor den sichtbaren Menschen, sondern im Dienst vor dem unsichtbaren Gott. Da muss er seinen Dienst versehen. Und was dieser sagt, das ist entscheidend. Darum an die Galater schrieb Paulus das in ja, dem geistlichen Zusammenhang auch in Galater 1, Vers 10. Das klingt in unseren Ohren paradox, weil er ja zu den Menschen gegangen ist, um das Evangelium zu sagen. Geh hin in alle Welt, predige das Evangelium aller Kreatur. Und jetzt sagt er hier, predige ich denn jetzt den Menschen? Natürlich predigt er den Menschen. Aber was meint er denn da? Predige ich den Menschen so, wie ich sie vor Augen sehe? Oder predige ich den Menschen so, wie Gott sie sieht? Denn es geht hier weiter in diesem Vers. Ja, predige ich jetzt den Menschen oder Gott zu Dienst? Gedenke ich den Menschen gefällig zu sein? Wenn ich den Menschen noch gefällig wäre, dann wäre ich Christi Knecht nicht. So ganz einfach ausgedrückt, so entscheidend. Das ist genau das, was Demas nicht mehr mitmachte. Er wollte lieber den Menschen gefällig sein. Und dann konnte er nicht mehr Christi Diener sein. Paulus weinte darüber innerlich, denn es ist eine große Tragik, wenn man erleuchtet worden ist, über den lebendigen Gott Jesus kennengelernt hat und plötzlich wieder ein Menschendiener wird. Kommen wir zu dem Nächsten, da war dieser Kresens. Das war natürlich schon wieder was ganz anderes. Sein Name bedeutet wachsend. Er war nach Galatien gesandt, um die dortigen Gemeinden, da waren die Galater, daher der Galaterbrief an die Region Galatien, diese im Glauben durch das Wort des Herrn zu stärken. Denn nicht nur der Empfang des Glaubens ist entscheidend, sondern auch das Wachstum darin. Das Wachstum in Erkenntnis am Herrn, in der Kraft, Zeugnis zu geben von dieser Erlösung. Nebenbei gesagt, wir sind als Zeugen berufen. Wir sind ja nicht als Wissenschaftler berufen oder Rhetoriker berufen, die geschichtliche Abläufe gut erklären können. Christen sind einfach als Zeugen berufen. Und was soll ein Zeuge machen? Er soll nur das reden, was er weiß, was er selber erlebt hat. Er soll nicht von Dingen reden, die er nicht kennt. Ein Zeuge soll sagen, was er gemerkt hat, was er gesehen hat, was er gespürt hat. Johannes schreibt es in seinem ersten Brief. Was wir gesehen haben, was wir angefasst haben, was wir erlebt haben, das reden wir zu euch. Zeuge sein. Glaube soll wachsen, damit auch die Kraft zum Zeugnis geben wächst. Und natürlich auch Gemeinde gesammelt wird in der ganzen Welt, an Zahl wächst. Das ist der Auftrag eines treuen Dieners, sich darin gebrauchen zu lassen. Und von diesem Verlangen schreibt auch der Apostel Petrus in seinem zweiten Brief, im dritten Kapitel Vers 18. Da steht, wachst in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesu Christi. Also hier wird auch deutlich die Beziehung hergestellt, worin wir wachsen sollen. Nicht an persönlichen Studien, nicht an mehr Geist, sondern am Erkennen, wer Jesus ist. Was weiß er? Was weiß er? Wachsen in der Erkenntnis des Herrn. Das, was du weißt, Herr Jesus, das will ich auch wissen, damit ich es weitergeben kann. Ich will nicht meine Gedanken über dich äußern. Ich möchte das, was du weißt, empfangen und weitergeben. Merken wir, worum es da geht? Also nicht nur der Glaubensanfang ist wichtig, sondern das Wachsen in der Erkenntnis, die Jesus hat. Ihn besser in seinem Handeln zu erkennen und dieses Zeugnis weiterzugeben, ja im eigenen Leben zuzulassen. Auch unser Glaubensleben soll immer auf Wachstum angelegt sein. Das heißt, Jesus Christus zulassen, dass er regieren darf in unserem Leben und dass wir ihn besser kennenlernen und dadurch vollmächtiger Zeugnis von dieser seiner Gnade der Erlösung geben können. Wachsend, Kresens, er wurde nach Galatien gesandt. Und dann war Titus, der hier genannt wurde, Titus. Er ging nach Dalmatien, das ist die Region, so ehemalig Jugoslawien, an der Adria, diese Gegend so ganz nördlich von Griechenland. Da sollte er hingehen. Sein Name bedeutet ehrwürdig, weil er mit viel Fleiß behaftet war. Ehrwürdig. Es ist ein Zeugnis über einen treuen Diener Christi, der aus Liebe immer weiter an dem Werk der Mission bewegt wurde. Er wird nicht gleichgültig, er wird nicht passiv, er wird nicht selbstzufrieden. Vielmehr möchte dieser Diener sehen, dass die mögliche Frucht des Glaubens geschaffen wird und erhalten bleibt. Das, was Gott geben will, das muss unbedingt empfangen werden. Das, was er wirken will, soll unbedingt geschehen. Das, was wir jetzt schon sehen, ist noch nicht alles. Das bewegt solch einen Diener wie Titus, ehrwürdig. Paulus stellt diesen Fleiß des Titus als Beispiel für die Korinther heraus. In 2. Korinther 8, Vers 16 können wir lesen, 2. Korinther 8, da heißt es: Gott sei Dank, der solchen Eifer für euch gegeben hat in das Herz des Titus. So ein Eifer, ja, so einen Fleiß. Denn er nahm zwar die Ermahnung an, aber weil er so sehr fleißig war, ist er von selber zu euch gereist. Sein Herz trieb ihn. Das ist hier ein wirklich vorbildlicher Diener, ehrwürdig. Dieser Fleiß, er wollte sehen, was Gott alles noch tut und tun will. Deswegen kam er von selbst zu den Korinthern und wollte sehen: Seid ihr denn immer noch auf dem Weg? Habt ihr schon alles empfangen, was ihr wollt und braucht? Jesus will euch mehr geben, und unterrichtete sie. Durch diesen treuen Glaubensbruder wurde Paulus oft in seinen Kämpfen um das Evangelium getröstet. Das lesen wir auch im 2. Korintherbrief, Kapitel 7, zum Beispiel Vers 6 und 13. Gott, der die Geringen tröstet, der tröstete uns durch die Ankunft des Titus. Sind die wunderbar? Kommt ein Glaubensbruder, ist man getröstet? Ja, nur deswegen, weil der was mitbringt. Das ist nicht irgendein Glaubensbruder, sondern ein bestimmter, ein ehrwürdiger, der von Gottes Geist so einen Fleiß und eine Liebe bekommen hat, das Werk des Herrn überall sehen zu wollen und fördern zu wollen. Vers 13. Darum sind wir getröstet worden, dass ihr getröstet seid. Überschwänglicher aber haben wir uns noch gefreut über die Freude des Titus. Denn sein Geist ist erquickt an euch allen. Also wir sind getröstet worden durch euch, aber noch mehr sind wir durch den Titus getröstet worden. Das, was in dem pulsierte. Wunderbarer Diener Gottes. Darum werden diese Namen hier so genannt, ja. Allein in diesem 2. Korintherbrief nennt Paulus diesen Namen 8-mal, den Titus. Nicht nur, dass er einen Brief an ihn geschrieben hat, ja, sondern immer wieder kehrte hervor, was in diesem Glaubensbruder vor sich geht. Wenn ringsumher der Abfall vom Glauben zu sehen war und ist, geben treue Diener auf, die aufrichtigen Fleiß haben, durch Gottes Geist viel, viel Trost. Ja, Lukas wurde hier auch genannt. Er war noch bei dem Apostel im Gefängnis, denn Paulus sagt, ja, Lukas, der ist der Einzige, der jetzt noch bei mir ist. Er hielt Glaubensgemeinschaft mit dem Verhafteten und den auf die Verurteilung warteten Apostel. Lukas, dessen Name bedeutet Licht. Licht. Das Lateinische ist ein lateinischer Name. Er durfte Jesus Christus als das göttliche Licht bezeugen, das uns in Menschengestalt gleich wurde und unsere Lasten trug und uns mit dem himmlischen Vater verbunden hat und versöhnt hat. Lukas, Licht, Lukas der Arzt, der schrieb das Lukas-Evangelium, das Evangelium vom Menschensohn. Das hat seine Bedeutung. Auch die Apostelgeschichte wurde diesem Lukas Licht anvertraut. Als ein treuer Diener Gottes beschrieb er das Leben Jesu als ein Leben der Stellvertretung für uns. Das Leben Jesu, der genauso das irdische Leben durchmachte wie wir. Licht für das Leben in dieser Zeit. Mit allen Anfechtungen und Versuchungen, so beschrieb er es, gleich wie wir angefochten sind und versucht werden. Doch er blieb ohne Sünde. Im Hebräerbrief lesen wir das parallel dazu im zweiten Kapitel, Vers 17. Da steht, Jesus musste in allen Dingen seinen Brüdern gleich werden, damit er barmherzig würde und ein treuer hoher Priester vor Gott, zu versöhnen die Sünden des Volks. Denn worin er gelitten hat und versucht ist, kann er helfen denen, die versucht werden. Also Lukas, dieser Diener des Herrn, brachte das Licht dafür, dass man auch als Christ, als Mensch auf dieser Erde siegreich leben kann. Wir müssen das gar nicht so vergeistigen, das Christsein, und sagen, wenn ich doch den Engeln jetzt gleich wäre, dann würde alles gut gehen. Nein, die Erlösung bezieht sich auch auf unser irdisches, menschliches Leben. Darum schrieb er dieses Lukas-Evangelium über den Menschensohn, der Sieg behielt und der an unserer Stelle den Sieg errungen hat und uns zuspricht, dass wenn wir ihm nachfolgen, auch im Lichte wandeln, nicht in der Finsternis. Jesus kann uns also zum Sieg verhelfen. Wer als ein treuer Nachfolger Jesu diesem Sieg über Sünde, diesen Sieg verkündigen will, in Wort und Tat, der muss selber auch in diesem Sieg leben. In Kolosser 4, Vers 14 nennt Paulus diesen gesegneten Mann, Lukas, er nennt ihn nicht nur einen Mitarbeiter, sondern er sagt, der Geliebte. Er nennt ihn direkt den geliebten Arzt. Ja, das ist ja eine Bezeichnung dafür, dass er besonders beschenkt ist durch den lebendigen Gott, dass er an der Wahrheit geblieben ist und damit dadurch auch geführt und geleitet werden konnte zu großen Dingen, eben zum Schreiben des Evangeliums und der Apostelgeschichte. Es grüßt euch Lukas, der Arzt, der Geliebte, der Geliebte. Das hat Paulus hier nicht von jedem so geschrieben, aber über diesen. Es ging ja nicht dabei nur um den Beruf, dass hervorgehoben werden sollte, dass er Arzt war von Hause aus, dass er studiert hat bei Asklepion damals, bei dem griechischen Gott. Nein, sondern es ging dabei, dass hervorgehoben werden sollte, dass der geliebte Lukas, der Arzt, Seelenspeise zur Genesung der Seelen durch das Evangelium, das er schreiben durfte, weitergeben konnte. Seelenspeise, Arzt für die Seele. Dann kommt hier der Markus Johannes, von dem wird ja auch noch gesprochen. Und hier wird plötzlich gesagt, und das hat mich sehr gewundert, aber hier sehen wir die Gnade Gottes. Bring den mit, denn der ist mir nützlich zum Dienst. Was für eine Wandlung. Vielleicht weiß jemand, wer dieser Markus ist. Wie unnütze er mal war zum Dienst. Und plötzlich ist er nützlich. Dieser Markus Johannes oder Johannes Markus war ja ein schwieriger Patient. Er hat nicht umsonst einen Doppelnamen. Und die Namen beide gesehen heißen, Johannes heißt Jahwe ist gnädig und Markus heißt Mann. Mit anderen Worten, Johannes, werde mal ein Mann. Du musst ein Mann werden. Gott ist gnädig, er wartet darauf, dass du endlich ein Mann wirst. Denn es gab Zeiten, wo dieser Johannes noch nicht männlich war, noch nicht stark war. Diese männliche Stärke, die im Zeugendienst von der Gnade Gottes nötig ist, musste unter der Fürsorge des Herrn erst wachsen. Jetzt war er hier in diesem Brief nützlich zum Dienst für den Apostel. Denn Johannes Markus, er war ja der Neffe des Barnabas, mit dem Paulus zusammen die erste Missionsreise antrat. In Apostelgeschichte 13, Vers 1. Sie wurden beide ausgesandt. Allerdings, was geschah dann? Johannes Markus verließ den Missionsdienst nach einer furchtbaren Erfahrung, denn sie reisten auf die Insel Zypern. Und dort verkündigten sie das Evangelium. Und da gab es einen Zauberer, Elimas, der widerstand ihnen ständig, redete gegen das Evangelium. Und ich kann mir vorstellen, dass der Johannes Markus da so ein bisschen erschüttert war. Erschüttert war. Und Paulus musste dann gebieten, dass diesem Zauberer mal das Handwerk gelegt wird. Also da waren schon ein Kräftemessen da. Und als sie fertig waren da mit Zypern, ist er schnell abgehauen. Ist er wieder nach Hause gefahren, nach Jerusalem. Und das wusste Paulus ja auch noch. Aha, der ist noch nicht männlich. Gott ist aber gnädig. Die Kraft der Dämonie flößte ihm Furcht ein. Und dann ging es um diesen jungen Mann so weit, dass sogar Paulus und Barnabas zu Beginn der zweiten Missionsreise sich seinetwegen trennten. Denn Barnabas sagte, lass uns diesen wieder mitnehmen auf die Missionsreise. Und Paulus sagt, nein, kommt überhaupt nicht in Frage. Der ist letzte Mal ausgekniffen, abgehauen. Den können wir nicht wieder mitnehmen. Der ist nicht männlich und stark. Und Barnabas als Onkel, nicht, die Verwandtschaft tritt ja immer für die eigenen ein, egal ob das richtig ist oder nicht. Ja, man steht sich, man verteidigt ja immer die Seinen am meisten und redet sie schön. Das versuchte ja der Barnabas auch. Und dann kamen sie so scharf aneinander, steht hier geschrieben, in der Apostelgeschichte 15, 38 bis 40, dass sie auseinandergingen. Sie reisten nicht mehr miteinander. Paulus nahm Silas mit und die zweite Missionsreise wurde mit Silas durchgeführt. Jetzt verstehen wir plötzlich, hier steht aber Markus, bring mit und er kann mir nützlich sein zum Dienst. Johannes Markus wurde also zunehmend durch die gnädige Führung Gottes männlich in der Nachfolge Jesu und dadurch ein nützlicher Diener Christi. Das ist ja ein Hinweis für alle verzagten Jünger Jesu, dass sie durch Umkehr von eigenen Wegen und Hinkehr zum Vertrauen in die Kraft des lebendigen Gottes nach dem Versagen wieder aufstehen können und wieder Mitarbeiter werden können. Solche, die zuvor abgelehnt worden sind, weil man merkte, sie können nicht durchhalten, können doch wieder gebraucht werden, wenn sie sich im Vertrauen auf Gottes Kraft stärken und führen lassen. Ja, dieser kostbare Name Johannes Markus, nicht? Jahwe ist gnädig und Mann, werde ein Mann durch die Gnade Gottes. Das hat uns auch viel zu sagen. Johannes Markus durfte also deshalb wieder am Evangelium teilhaben, an der Austeilung des Evangeliums und als Knecht Gottes dienen. Er schrieb nämlich nachher das Evangelium über Jesus als Knecht Gottes. Als Knecht Gottes, als Diener. Er hat offenbar was gelernt und nun konnte der Herr ihn gebrauchen über Dienerschaft und Knechtschaft, also das heißt, Knecht im Dienste des himmlischen Vaters zu schreiben. Ausgerechnet er, der ein Versager zunächst war und nachher ein brauchbarer Diener, Knecht Gottes wurde, durfte dann das Evangelium, das Markus-Evangelium schreiben. Hier verstehen wir also auch die Aufforderung des Herrn durch den Heiligen Geist, wie es den Apostel Paulus niederschreiben ließ, in 1. Korinther 16, Vers 13 und 14. Da heißt es, wachet, steht im Glauben, und jetzt kommt es, seid männlich. Markus, seid männlich und stark, seid nicht weichlich und schwach, sondern männlich und stark. Markus, alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen. Dann lesen wir hier noch von einem Glaubensbruder Tychikus. Der stammte aus Kleinasien, so lesen wir es in der Apostelgeschichte 20, Vers 4. Und er wurde von Paulus zur Stärkung der Gemeinde nach Ephesus gesandt. Ja, Tychikus wurde nach Ephesus gesandt. Sein Name bedeutet, mit dem das Glück ist. Mit dem das Glück ist. Er hatte die Gabe, den Glaubensgeschwistern seelsorgerlich ins Herz zu sprechen. Da, wo er hinkam, da musste er nicht die äußeren Konturen erst klären, sondern er sprach ins Herz und durfte dann die Geschwister lenken, dass sie von innen nach außen neue Wege gingen, nicht von außen nach innen. Viele Gläubige auch in unserer Zeit wollen ja ihr Christsein von außen her nach innen bestimmen, indem sie bestimmte Formen außen annehmen und glauben, dadurch innerlich heiliger zu werden. Das ist nicht so. Dieser Tychikus machte das dann deutlich, es muss innen die Liebe Gottes sein, dann wird es außen auch anders. Nicht umgekehrt versuchen. Ja? Er war einer, der mit dem einfach die Freude und die Liebe und das Glück ging und er einen guten Eingang bei den Gläubigen hatte, die Wahrheit auf den Leuchter zu stellen, so dass sie sie in allen Stücken festhalten konnten. Wenn man auch nicht in schweren Zeiten von der Wahrheit weicht, so ist diese Aussage darüber und nicht in die Wünsche des menschlichen Kompromisses fällt, dann bleibt man ein Werkzeug in Gottes Hand. In Epheser 6, Vers 21 nennt Paulus deshalb diesen Mitarbeiter im Reich Gottes einen lieben Bruder und getreuen Diener im Herrn. Lieben Bruder und getreuen Diener im Herrn. Ja? Und im Kolosser 4, Vers 7 heißt es, der liebe Bruder und getreue Diener und Mitknecht in dem Herrn. Wunderbare Bezeichnung für diesen Glaubensmann, für diesen Tychikus. Das ist uns ja alles vorgestellt, weil solche Wesenszüge auch unter uns, ja in jeder örtlichen Gemeinde vorhanden sein sollen. Ja, solche Geschwister, mit denen die Führung des Herrn und der glückliche Eingang in die Herzen der Gläubigen ist, braucht man überall zu jeder Zeit, jede Gemeinde, damit auch geistliches Wachstum gewährleistet ist. Und da ist nur noch der Bruder Karpus. Der steht auch hier drin. Karpus wird hier genannt. Obwohl er nicht in unmittelbarem Kontakt mit Paulus zu der Zeit der Gefangenschaft, die er in Rom durchmachen musste, stand, ist aber seine Person und die Bedeutung seines Namens und seines Dienstes wichtig. Sein Name bedeutet nämlich Frucht. Wir merken, es sind alles geistliche Aussagen in jedem Namen, der uns hier vorgestellt wird. Sein Name bedeutet Frucht und zeigt auf, dass unter segensreichen Dienern Christi die von Gott gesuchte Frucht entstehen und zu sehen sein soll und kann. In Johannes 15, Vers 8 sagt ja der Herr, darin wird der Vater geehrt, dass ihr viel Frucht bringt. Viel Frucht bringt. Karpus. Frucht ist wichtig. Und in Vers 16 im selben Kapitel, ihr habt mich nicht erwählt, aber ich habe euch erwählt, dass ihr hingeht und Frucht bringt, die da bleibt. Karpus war aus der Gemeinde zu Troas in Kleinasien Jetzt denken wir, na ja, nun, jeder ist aus irgendeiner Gemeinde. Aber wenn wir jetzt mitkriegen, was dort geschehen ist, merken wir, welche geistlichen Akzente auch gerade in Troas niedergelegt worden sind. Nämlich dort in Troas bekam Paulus den Ruf des Mannes aus Mazedonien in einer Vision, um in Mazedonien auch geistliche Frucht und auch in Griechenland zu bringen. So nahm die zweite Missionsreise des Apostel Paulus einen ganz anderen Verlauf, als er sich vorgenommen hatte. Er sah plötzlich dort in einem Bild einen Mann aus Mazedonien, der rief, komm herüber und hilf uns. Und plötzlich ging er ganz woanders hin, wo er nicht hin wollte. Da kam dieser Karpus her, Frucht sein Name. Gott schafft Frucht, wenn man nur auf sein Wort eingeht. Apostelgeschichte 16, Vers 8 steht das ja geschrieben. So schrieb auch der Apostel Paulus im 2. Korintherbrief dann, Kapitel 2, Vers 12, als ich nach Troas kam zu predigen, das Evangelium Christi, war mir eine Tür aufgetan in dem Herrn. Und das ist genau dies, ja, diese Vision. Komm herüber und hilf uns. Eine Tür aufgetan in dem Herrn. Komm nach Mazedonien. Komm, hilf uns. Hier muss auch Frucht geschafft werden. Ich lese mal den Vers 13 noch dazu aus 2. Korinther 2, Vers 13. Das ist jetzt 12, 13. Ja, da hatte ich keine Ruhe, als die Tür aufgetan war. Ja? Ich hatte keine Ruhe in meinem Geist, da ich Titus, meinen Bruder, nicht fand, sondern ich machte meinen Abschied mit ihnen und fuhr nach Mazedonien. Nach Mazedonien. Da war eine Tür aufgetan. Ja? Und da kam also dieser Karpus her. Und dort hatte Paulus einige persönliche Dinge deponiert. Das war so ein Geschehen, dass er dachte, er käme immer wieder an den Ort. Und er sagt, ja, also dann bring mir doch bitte den Mantel und die Bücher dort mit und die Pergamente. Jetzt merkte er, dass er nicht mehr von Rom wegkäme. Denn er schreibt ja hier im 2. Timotheusbrief, es ist die Zeit meines Abschieds gekommen. Ich habe einen guten Kampf gekämpft. Ja. Jetzt bringen die Sachen her. Aber das ist der Ort, wo der Herr gezeigt hat, mehr Frucht, mehr Frucht. Eine offene Tür des Wortes. Auch auf der Rückreise nach der dritten Missionsreise machte Paulus dort in Troas eine Woche Halt. Und es steht dann geschrieben, Apostelgeschichte 20, 6 bis 7, am ersten Tag der Woche hielt er mit ihnen das Brotbrechen, im Gedenken an die Auferstehung Jesu Christi von den Toten und die Befreiung zum wahren Leben für alle, die an ihn glaubten. Deswegen kommen wir auch am ersten Tag der Woche, das ist der Sonntag, zusammen. Das ist das Geheimnis, weil wir an den auferstandenen Christus glauben und uns freuen darüber, dass er sein Leben in den Tod gegeben hat, aber den Tod überwunden hat. Und am ersten Tag der Woche brachen sie das Brot. An diesem Ort Troas, Ort der Offenbarung, zu weiterer Frucht für den Herrn, ließ Paulus ihm einige Dinge immer zurück. So wie wir das ja manchmal auch machen, wenn wir an guten Orten uns ein Stück zu Hause fühlen. Dann lassen wir ein Stück da, damit wir einen Grund haben, wieder zurückzukommen. Ne? Und das mal wieder anzusehen oder vielleicht zu sagen, ich habe ja noch was liegen lassen, muss ich ja abholen, weil ich gerne an diesen Ort hinfahre. Ja? Aber nun war die Zeit gekommen, dass er nirgendwo mehr hinfuhr, sondern bereitet werden sollte, aufgenommen zu werden in die Ewigkeit. Wir fassen zusammen diese Namen: Wachstum, Fleiß, Erleuchtung, Männlichkeit, seelsorgerliche Segen, und Frucht zur Ewigkeit. Das soll in der Gemeinde Jesu stets gesucht und gefördert werden im Heiligen Geist. Denn alle Gläubigen stehen ja im Dienste des Herrn und nicht im Dienste irgendeiner Organisation, sondern des Organismus Leib Christi. 1. Korinther 3, 9 will ich noch lesen und dann auch den Vers 10, wo Paulus sagt, wir sind doch Mitarbeiter Gottes. Was anderes sind wir gar nicht. Wir arbeiten nicht selbst für uns. Nein, nein. Wir sind Mitarbeiter Gottes. Und Vers 10, ich nach Gottes Gnade, die mir gegeben ist, habe den Grund gelegt als ein weiser Baumeister. Ein anderer baut darauf, jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wir sind alle nur Mitarbeiter, ja nicht nur, sondern besonders Mitarbeiter im Reiche Gottes. Wachstum, Fleiß, Erleuchtung, Männlichkeit, seelsorgerlicher Segen und Frucht für die Ewigkeit soll uns bewegen, beschäftigen und gebracht werden. Soweit Jesus Christus, wir sind froh, dich zu kennen, dich zu wissen. Du hast uns in deine Freiheit hineinberufen, darin wollen wir auch bestehen. Und du hast uns auch jetzt gelehrt, durch die Mitarbeiter des Paulus, was alles so Gutes vorhanden sein darf in unserer Mitte. Wir bitten, beschenke uns mit deinen Gaben und gib uns Treue zu deinem Wort der Wahrheit. Amen.